normal rede mit euch. Sonst versuche ich nur Hochdeutscher zu reden. Aber die Schwaben haben ja so einen argen Dialekt, die verstehen schon sowas auch, oder? Die haben. Gut, ich bin. Heli ist mein Name. Der Micha, der sitzt beim Tierprojektor, weil die Fernbedienung nicht geht. Klippt er dann weiter. Wir zwei zusammen machen das praktisch jetzt mit euch oder für euch. Wir zeigen da ein bisschen einen Teil von unserem Leben. Unser Leben ist vielleicht ein bisschen extrem für manche. Für manche finden es ganz normal. Wir haben Paragliden, Canyoning, Klettern und so weiter, Höhlentouren. Machen wir selbst und bieten wir für andere auch an. Für manche ist es zu wild, weiß ich, das ist okay. Manche trauen sich das nicht, manche wollen es nicht, wollen nicht den Kick haben, aber die, was den Kick haben wollen, denen helfen wir, den Kick zu geben, bis zu dieser Grenze, was ich für sinnvoll noch habe, oder was zu riskant wird, wo die Grenze dann überschritten wird. Ich habe einen kleinen Film zusammengeschnitten, Daniel vielleicht bereit machen, ich habe einen kleinen Film zusammengeschnitten, der was einen kleinen Überblick gibt über mein Privatleben und über mein Berufsleben. Vielleicht schauen wir uns den zuerst einmal an. Daniel, bitte. Danke. Also einen kleinen Einblick habt ihr jetzt ungefähr, was wir so treiben. Also eigentlich ganz normal. Hat irgendwer was anderes gesagt? Nicht? Passt, sind wir uns einig. Also ich finde es ja wirklich, dass ich bin jeden Tag irgendwo in die Event unterwegs oder in die Canyons oder egal irgendwo. Ich finde es für mich wirklich ziemlich normal. Ich finde manche andere Sachen, die was irgendwelche wilden Gregs da machen, wirklich brutal. Das finde ich nicht besonders brutal. Das ist eher im normalen Bereich für meine Begriffe. Vielleicht noch, um mehr zu verstehen von uns, vielleicht starten wir mit den Dias. Müssen wir das Licht wieder ausmachen, bitte? Weil es ist... oder lassen wir es gleich weg? Ich glaube, wir können es weglassen. Oder probier es einmal, vielleicht geht was durch. Es ist einfach noch nicht digitalisiert. Das Ganze wäre dann natürlich am Beamer oben wesentlich besser. Aber mit den alten Dias, wenn es Wolken kommt, dann könnte man schauen, aber so glaube ich schlecht. Was ich zeigen wollte, sind einfach nur zwei, drei Höhlenbilder, Paraglidebilder und dann ein paar Kletterbilder, wo ich verschiedene Szenen in verschiedene Wände gemacht habe. Eines von denen zum Beispiel war eine dreimonatige Tour, die war wirklich extrem. Weil unser Hauptziel war, du kannst das Licht wieder ausmachen, glaube ich. Sonst ist andere Licht, ja, können wir anschalten von mir aus. Die dreimonatige Tour, die extreme Tour, die hat das Hauptziel war dabei, den Mount McKinley im Winter zu besteigen. Den Mount McKinley, 6200 Meter hoch nicht ganz, 6194 oder 93. Und das im Sommer ist schon ziemlich kalt, hast da 20 Grad minus normal und 30 und 40 Grad minus, 45 Grad minus sogar manchmal, hast im Sommer. Und im Winter natürlich dementsprechend kälter noch, hast die Temperaturen um 20 Grad vielleicht kälter noch. Unsere Durchschnittstemperatur war eher zwischen 30 und 40 Grad minus und die Spitzen waren um die 60 Grad. Und ich habe trotzdem noch, ja, dreckig vom Klettern, vom Sichern da hinten noch, von der Kletterwand, aber es ist alles noch dran, auch die Zehen, muss ich dir sagen. Ja, die habe ich auch noch alle dran, ich habe noch nichts erfroren, ich habe mir die Naschenspitzen angefroren. Aber das im Vorhinein, diese Erwartung, was hat man von so einer Expedition, wo man wirklich weiß, man kommt in Extrembereiche, wo bisher waren diese, bei dieser Winterbesteigung von Mount McKinley, nur 11 Leute waren oben, aber 9 haben es überlebt nur. Das haben wir gewusst, das haben wir gehört, das haben wir gelesen. Wir haben diese Beschreibung von denen durchgelesen auf Englisch und das Buch heißt Minus 184. Minus 184 mit Windchill-Faktor und auf Fahrenheit gerechnet sind es dann eben das Buch mit 104 minus 184. Also wir haben mit Celsius dann, ich weiß nicht, mit Windchill-Faktor auch in die Richtung was erreicht. Aber die Vorbereitung, diese Schweißausbrüche, was wir nachts gehabt haben manchmal, die ist einzigartig gewesen. Die ist wirklich das, was ich nicht mehr haben will, aber doch nicht vermissen will, dass ich es gehabt habe. Diese extreme Vorbereitungsphase, wo wir uns damit abgefunden haben, wir werden da in ein Gebiet reingehen, wo wir dann vielleicht auch stecken bleiben. Vielleicht stecken bleiben, nicht mehr vorkennen, nicht mehr zurückkönnen, weil ein Sturm kommt, dann musst du im Zelt dieses Risiko, in der Schneehöhle bleiben. Vielleicht für mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen. Kann ohne weiteres solche Jetstreams da oben können ohne weiteres so lange anhalten. Zurück von McKinley sind wir zuerst einmal in der Planung, weil wir sowieso in Amerika drüben sind, haben wir gesagt, bereiten wir uns vor, akklimatisieren wir uns im Bereich in Südamerika, am südamerikanischen Kontinent praktisch, am Aconcagua, der höchste Berg von Südamerika, nicht ganz 7000 Meter hoch, und dort haben wir uns akklimatisiert. Gut, weil wir schon dort sind, in Argentinien, haben wir gesagt, machen wir gleich diesen Cerro Torre. Noch dazu haben wir 3 Monate geplant, 3 Monate unterwegs, Cerro Torre, der schwierigste Berg der Erde, der nächste, der höchste Berg von Südamerika und dann der kälteste oder einer der kältesten Berg der Erde als Abschluss, als Hauptziel. Unsere Idee, diesen extremen Berg mit Kletterausrüstung und so weiter zu begehen, zu besteigen, diesen Cerro Torre, hat dann schon ziemlich viel Mühe abgelangt. Es ist beim Gipfel, kurz vor dem Gipfel, 60 Meter unter dem Gipfel, ist ein Sturm losgegangen, ein Sturm, der was bisher alles, was ich erlebt habe, weit in den Schatten gestellt hat. Ein Sturm, der was sicher mit 200 km/h über uns gefahren ist. Im Gipfelbereich von Cerro Torre, das ist auf 3200 Meter vielleicht oben, da sind Stürme vorbeitobt, diese extremen Gegensätze zwischen Pazifik und Atlantik. Es sind immer diese Strömungen vom Pazifik in Atlantik herüber, da hast du gigantische Stürme, die was mehrere Wochen oft anhalten und viele Seilschaften schon höchste Schwierigkeiten bereitet hat. Wir waren kurz vor dem Gipfel, eigentlich den Gipfel schon sicher in der Tasche, haben wir glaubt. Und plötzlich ist das der Sturm lostobt. Am Ende von diesen schwierigen Rissen, von dieser schwierigen Kletterei, kurz vor dem Ende, kurz vor dem Abschluss, ist plötzlich dieser Sturm losgegangen. Mit einem Moment, wo wir uns so begeistert eigentlich vorwärts bewegt haben, absolut siegessicher, haben wir plötzlich gemerkt, wir sind in einer absolut gefährlichen, todesnahen Situation. Vielleicht tödlichen Situation. Wir haben gewusst, wir können nicht weiter. Hoch sowieso nicht. Hinunter vielleicht. Aber bei diesen Stürmen wirst du einfach weggezogen mit diesen Böen, durch diesen extrem böigen Sturm, und wieder zur Wand herknallt. Und das kann natürlich dramatisch sein, wenn du 10 Meter weg bist von der Wand, 10 Meter weg pendelst durch den Wind und der Wind plötzlich nachlässt und dann pendelst zur Wand hin. Das gibt halt unter Umständen sehr schwere Verletzungen auch. Wir sind einmal abwartend eine Stunde da oben gehängt, zu dritt, ganz auf einem engen Klumpen zusammen. Da gingen Gedanken durch in einer Stunde, die kannst du nicht so leicht beschreiben, das ist schwierig. Es sind viele Szenen irgendwie, natürlich um die andauernde Angst, dieser fast Schweißausbruch in der extremen Sturmeskälte da oben bei minus 5 Grad vielleicht nur, immerhin wenig, aber trotzdem der Sturm dazu hat uns total zittern lassen am ganzen Körper. Angst und die Kälte dazu und der Wind dazu. Wir sind eine Stunde gehängt. Während dieser Stunde denke ich auch an meine extremste Tour, die ich bisher gemacht habe. Und zwar ist es die Dachstein-Südwand, wo ich alleine unterwegs war, 800 Meter hoch, 800 Meter lang klettern und in der Wandmitte ist eine Querung, eine Rechtsquerung, 40 Meter Rechtsquerung und das ist die Schlüsselstelle, eine ausgesetzte Stelle. Da siehst du 400 Meter bis zum Wandfuß Und du weißt ganz genau, ich bin ohne Seil gewesen, ich bin ohne Sicherung gewesen, nur auf meine Hände und Füße angewiesen, dass da alles hält. 800 Meter ist die Wand hoch, 400 Meter oben, die Querung gemacht und die Schlüsselstelle habe ich ohne Probleme gemeistert und war mir schon sicher, jetzt ist das Restliche kein Problem mehr. Am Ende, die Querung ist ein weitergegangen, ein Stück, am Ende von dieser Querung schaue ich nach oben und plötzlich sehe ich oben mir, oje, ganz dunkel der Fels. Da ist Wasser drauf oder ist Eis drauf. Wie näher komme, bei diesen Temperaturen, da ist Eis. War ziemlich früh am Morgen. Ich will da, wenn ich alleine gehe, ohne Sicherung, möchte keine Gefahr haben von Steinschlag. Wenn die Sonne reinfetzt da oben, dann hast du Steinschlag durch das Abtauen. Das doch, der Gipfel ist auf 3000 Meter oben. Und wenn der Steine heraustauen, praktisch Eis abtaut, dann die losen Steine vielleicht wegreißt, dann hast du ein großes Problem ohne Seil, wenn da was auf dich zukommt. Steinschlag. Und somit war ich sehr früh unterwegs. Und als ich das merkte, das Eis da ober mir, dieser Kamin, wo du dich einspreizen, einklemmen musst, das war wirklich dann Grenzbereich. Zurückklettern, 400 Meter zurückklettern, ist extrem, wirklich extrem. Ohne Seil, 400 Meter zurück abklettern, habe ich gewusst, das ist wahrscheinlich leichter hinauf. Und habe begonnen dann, in den Kamin mich hineinzuklemmen, hineinzuspreizen, mit den Fingernägeln Eis abgerotzt, dann habe ich einen Stein ausbrochen, einen kleinen Stein irgendwo wegbrechen können, dann habe ich mich eingesteckt immer und dann mit denen habe ich dann abgerotzt, weil die Finger so klamm waren sind, dass ich nichts mehr gespürt habe. Ich bin ungefähr 100 Meter höher gekommen. Nach diesem 20 Meter Kamin ist diese Rissverschneidung weitergegangen und es war das meiste durchhinauf bis zum Gipfel vereist. Eine dünne Wassereisschicht drauf, wo ich gewusst habe, das ist einfach absolut lebensgefährlich und ich bin ein paar Mal mit den Füßen weggerutscht. Und war es ganz genau. Mit den klammen Fingern, es war ganz, ganz knapp, dass ich halt wirklich nicht abgestürzt bin. Nach 100 Meter habe ich einen kleinen Platz gefunden, wo ich mich hinsitzen habe können. Ein kleiner Vorsprung, ein Mini-Vorsprung, wo ich gesessen bin und es hat keine paar Sekunden gedauert. In dieser ersten Erholungsphase ist bereits mein Lebensfilm durchgelaufen. Der Lebensfilm, wo viele Szenen von meiner Vergangenheit durchgekommen sind, die was ich schon längst irgendwo nicht mehr gehabt habe bei mir, die was schon längst nicht mehr griffbereit waren, in dieser Szene sind sie durchgekommen. Am Ende von diesem Film habe ich gemerkt, irgendwo bin ich vielleicht am richtigen Leben vorbeigegangen. Habe ich vielleicht das Wesentliche versäumt? Irgendwie bin ich unzufrieden innerlich. Was habe ich denn versäumt in meinem Leben? Die einzigen Gedanken, was dort noch gekommen sind, war Gott. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du und wo bin ich? Ich war 18 Jahre alt. Und jetzt, und das war das Leben. Ich weiß ganz genau, wenn ich weiterklettern würde, ich würde wahrscheinlich abstürzen. Mit den klammen Fingern, nichts mehr gespürt. Die Kletterschuhe. Irgendwann rutsche ich weg. Und bin 500 oder 600 Meter tiefer wieder zerstückelt irgendwie zu finden. Ich kenne Bilder von der Bergrettung, wie das ausschaut, wenn wer ausstürzt, ohne Seil. Ich bin bei der Bergrettung Bergwacht, sagt man bei euch, glaube ich. Auf jeden Fall, nach diesem Lebensfilm habe ich gewusst, irgendwo bin ich wahrscheinlich am Eigentlichen vom Leben vorbeigegangen. Gott hat mir mal gedacht, Gott, das mache ich irgendwann einmal, wenn ich alt bin. Wenn ich das gewisse Alter dazu habe, dann kann ich das immer noch machen. So habe ich immer innerlich gedacht. Und jetzt plötzlich bin ich am Ende von meinem Leben. Plötzlich stehe ich am Ende von meinem Leben und habe das versäumt. Und dort habe ich Gott ein Versprechen gegeben. Ich habe nicht gewusst, wie ich beten sollte. Jesus, Gott, hilf mir weiter. Ich möchte noch nicht sterben mit 18 Jahren. Ich möchte durchkommen hinunter bis zum sicheren Boden wieder. Und ich habe einige andere Sachen versprochen. Muss ich nicht im Detail erwähnen jetzt, aber auf jeden Fall auch, dass ich zum Bibellesen anfange, dass ich zum Beten anfange, dass ich versuche, Kontakt mit Gott zu halten. Das habe ich auch versprochen. Ich bin nach einer Weile bin ich weitergeklettert. Innerlich gelöster irgendwie, die Unruhe war vielleicht weg. Es war noch ziemlich schwer. Ich bin irgendwie durchgekommen, weil sonst hätte ich nicht mehr da stehen. Und bin am Gipfel gewesen und habe alles, was ich da unten erlebt habe, versprochen habe, durchdacht habe, habe ich verdrängt, habe ich weggeschmissen. Wollte nicht mehr in Gedanken rufen. 1,5 Jahre später habe ich einen Mann kennengelernt, der, was mir indirekt, weil er von Gott geredet hat, hat, als ob es normal an der Tagesordnung wäre. Als ob das ganz normal für ihn wäre, dass er Gott in sein Leben mit einzieht, einbezieht. Habe ich indirekt die Erinnerung wieder gekriegt, hey, ich habe einmal was versprochen. Und der Moment war mir klar, jetzt ist Zeit. Jetzt ist der Zeitpunkt für den Schritt. Dann habe ich zum Bibellesen begonnen, ganz heimlich. Ich bin katholisch erzogen soweit, was man katholisch erzogen sagen kann oder christlich erzogen sagen kann, aber auf jeden Fall Bibellesen war für mich nie irgendwo ein Thema. Bei uns war das kein Thema. Und dann habe ich heimlich die Bibel, die Hausbibel, die verstaubte, habe ich genommen und habe dann immer wieder gelesen, jeden Abend. Einige Monate lang. Und dann bin ich nicht weitergekommen irgendwie. Auf jeden Fall habe ich versucht, diesen Kontakt zu diesem Mann wieder zu kriegen und habe dann auch von dem einige Anleitungen gekriegt, dass ich nicht von vorne beginnen soll bei der Bibel. Ich meine, beim Buch fangen wir von vorne an, naja, fangen wir halt von vorne, von Seite 1 an. Und so bin ich halt dann irgendwo bei den Leviten, einmal Levitikus, mal stecken geblieben in meiner katholischen Bibel. Auf jeden Fall, der hat mir nachher gesagt, hey, fang dort im Neuen Testament an, einmal zu lesen. Beginn einmal in Johannesevangelium oder so. Und das war für mich dann der wichtige Schritt, dass ich da weitergemacht habe im Johannesevangelium und verschiedene Erkenntnisse gekriegt habe und Kontakt zu Gott gehalten habe. Das war auf jeden Fall diese Szene, Dachstein Südwand, die Erinnerung vom Gerro Torre, von dieser wilden Tour, wo wir zwar noch keinen Sturm gehabt haben, zurück an diese Entscheidungsgeschichte, wo ich noch nicht mich entschieden habe für Gott, sondern vielmehr, das ist erst nachher gekommen durch das Bibellesen, durch das Weitermachen dann. Erst dann ist das Geistliche dann richtig geworden für mich. Und das möchte ich nach wie vor beibehalten. Bibellesen, beten, Kontakt mit Gott halten. Das ist die Lebensgrundlage für mich. Wie ist es dann weitergegangen mit der Geschichte am Gerro Torre? Wir haben das abgeseilt. Wir haben uns langsam abgeseilt. Ich bin so müde gewesen, wir waren schon 3 Tage unterwegs. Und am dritten Tag haben wir uns abgeseilt. 2 Tage voll unterwegs, ohne Schlafen, ohne Essen. Und Trinken haben wir dann den ersten Tag gehabt. Wir haben gedacht, in 2 Tagen sind wir oben. Das hat durch den Sturm dann so lange gedauert, dass wir nur einmal 20 Stunden gebraucht haben zum Abseilen. Während dem Abseilen ist sogar passiert, dass ich mein Seil, also ich habe meine Freunde abgeseilt, ablassen, die haben immer wieder Zwischensicherungen eingehängt, damit sie nicht weggeholt werden von der Wand. Und plötzlich bin ich eingeschlafen. Ich war so fertig schon. Sekundenschlaf. Das Seil zischt zwischen meine Finger durch, als ich aufwache, sofort wieder zusammengefasst. Meine Freunde haben mich dann die 2-3 Tage später gefragt, wie wir alles Revue passieren haben lassen. Hey, was war das? Da sind wir mal 10 Meter durch die Luft gesegelt. Was war das? Aber auch meine Freunde haben Sekundenschlaf gehabt, auch die hat es ein paar mehr erwischt, die sind einfach in die Selbstsicherung eingeflogen. Also wir sind dann weiter von diesen Gerro Torre, wo wir unverrichteter Dinge mit einem gewaltigen Erlebnis überleben praktisch, und dann sind wir weiter zum Aconcagua, wo wir den Gipfel erreicht haben. Wir wollten mit dem Paragleiter herunterfliegen, haben wir nicht geschafft, weil der Wind zu stark war. Weil der Wind immer zu stark wird. Wir waren dort 3 Wochen in der Höhe oben, über 5000 Meter, damit wir uns gut akklimatisieren für den Mount McKinley, den wir im Winter dann bestiegen haben. Mit wenig Probleme. Beim Abstieg haben wir dann allerdings einen Sturm gehabt, wieder einen schweren. Da haben wir uns halt Wochen eingraben in Schnee und haben Wochen in der Schneehöhle verbracht. Naja, was tun wir in der Zeit? Möglichst für Essen und naja, zum Teil totstellen, viel schlafen natürlich und warten, bis dass der Sturm vorbei ist. In diesem Sturm, im gleichen Sturm, sind 3 Japaner ums Leben gekommen, die was einfach das nicht gemacht haben. Die was an Stufen höher noch oben waren, die wollten an diesem Tag am Gipfel gehen oder die nächsten Tage irgendwann einmal und die sind da oben erfroren. Durch diese Temperaturen von um die 60 Grad minus herum. So, ich glaube, Micha, ich bin mit meiner Geschichte soweit am Ende, auch ohne Dias. Vielleicht machst du jetzt weiter. Danke.
ist mir keine 3 Jahre her, da hatte Heli so einen Vortrag hier ganz in der Nähe gehalten. Das war beim Männervesper. Das ist das Pendant zum Frauenfrühstück. Wegen der Gleichberechtigung ziehen wir da ein bisschen nach. Und ich erinnere mich noch, als er fertig war, noch ein paar spektakuläre Bilder zeigt von seiner Steilwand-Skiabfahrt. Das hätte ich euch noch gönnt, aber vielleicht, er ist öfter hier in der Gegend, schaut mal ein bisschen, da haltet die Augen offen. Oder macht eine Freizeit bei ihm, da kriegt er den DIA-Vortrag auch mit. Und dann kommt, steht dieser vielleicht 60-jährige Mann am Ende von seinem Vortrag auf und sagt, wozu soll eigentlich das Ganze gut sein? Dieses Steilwand-Skifahren und Brücken unterspringen und wir damals, wir sind mit dem Fahrrad an der Bodensee gefahren und das hat uns voll aufgenügt. Braucht man sowas Verrücktes? Die Sucht nach Adrenalin, heißt das Seminar, brauche ich den Kick, um frei zu sein? Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Michael Kesser. Und das Extremste, was ich mache, ist, ich bin Berufsschullehrer. Ja, das ist der Job von Männern ohne Nerven. Nein, ich tue es gern. Ich habe mal Zimmermann gelernt, auch was Anständiges. Jetzt bin ich Lehrer und ich unterrichte in der Hauptsache Zimmerer. Sind, glaube ich, ein paar da. Ich habe schon ein paar gesehen hier. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, die möchte ich euch gleich mal kurzen Film zeigen und dann danach sage ich noch ein bisschen was zu mir. Also es geht um das Gleitschirmfliegen. Also ich soll das Ding essen. Bin eigentlich nicht hungrig, aber egal. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, die Dinge zu beleuchten. Aus meiner Sicht. Du kannst es ganz anders sehen. Vielleicht haben wir nachher auch die Zeit, noch ein bisschen zu diskutieren oder ein paar Fragen zu stellen. Aber ich will dir ein bisschen was erzählen, warum ich heute hier stehe. Etwa 20 Jahre ist es her, da bin ich da drüben in diesem großen Zelt gesessen zum ersten Mal. Wusste vorher nichts von Eidlingen. Ich war gerade von der Bundeswehr entlassen, von der Gebirgsjäger. Ich bin dort Christ geworden, durch einen Kamerad. Ja, das gibt's. Und ziemlich grün noch um die Nase rum und ohne graue Haare bin ich so ins Leben eintorkelt. Und mir hat so eine Frage beschäftigt, wie soll ich jetzt eigentlich leben als Christ? Ich hatte 2 Leute kennengelernt, die Christen waren. Das war der Typ, mit dem ich beim Bund war. Und dann so ein Pfarrhelfer dort von der Militärseelsorge, bei dem ich mich damals entschieden habe, Christ zu werden. Und ich habe gedacht, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht geben. Jetzt, wenn ich das so angucke. Das war damals so mein Bild. Und so ähnlich war auch, so ähnlich komisch war auch mein Bild von Gott. Das sah etwa so aus. Alles, was Spaß macht, das riecht so nach Sünde. Ich habe damals gedacht, wenn ich diesen Schritt mache und mein Leben Jesus komplett gebe, dann denkt er sich ganz bestimmt was völlig Wirres oder Schwieriges für mich aus. Ich habe da ein paar so Bücher in den Finger gekriegt von Missionaren. Ich habe gedacht, dann muss ich mit dem Tropenhelm in den Busch ziehen, in afrikanische womöglich. Ich muss sagen, ich bin vorher nie aus Europa rausgekommen. Und auf jeden Fall war so mein Bild, es würde Schluss sein mit lustig. Es gab Träume in meinem Leben damals, ich war so alt wie ihr jetzt. Leidenschaften und die schienen mir so total im Gegensatz zu sein zu dem, was Gott oder zu dem, was ich in der einschlägig frommen Literatur über Gott gelesen habe. Ich habe so gedacht, am Sonntag, da geht man nicht auf die Skipiste, da geht man in den Gottesdienst. Und gut, ich habe dann christliche Skifreizeiten mitgemacht, das war so mein Weg. Aber irgendwo war das alles so, ja, immer unter diesen Vorzeichen, was sagt eigentlich Gott zu solchen Dingen? Alles in allem hatte der Gott, es war nicht immer so, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, aber so, es lag so dicke drauf, dieser Gott hat nicht viel am Hut mit Spiel und Spaß und Spannung. Ich habe ihn eher in Verbindung gebracht mit so langweiligen Gesichtern oder halbleere Kirche. Und so ansteckend war mein Glaube damals auch. Also ich war so ansteckend wie Blumenzwiebel, so richtig, ich weiß nicht, irgendjemand hat aus meiner Familie hat mir Jahre später gesagt, du bist rumgelaufen, es wird dermaßen verbissen. Ja, ich habe es versucht, richtig zu machen, aber ich glaube, ich war eher abschreckend. Als ich mal wieder ziemlich in der Krise gesteckt habe, hat mich ein damals ein erfahrener Diakon gefragt, du sag mal, was wird dich eigentlich begeistern? Hast du die Frage schon mal gestellt? Darf man das fragen als Christ? Ich hatte einen lang gehegten Traum, das war die Fliegerei. Mein Traum war, Hubschrauberpilot zu werden. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann, als ich Christ wurde, war die Frage, darf man sowas Kostspieliges, sowas Zeitaufwendiges, sowas Gefährliches, darf man das machen? Klar, da gab es Missionspiloten, aber damals hatte ich den Gedanke, ich war schon, bin schon zu alt, das ist, dieser Zug ist raus. Etwa in dieser Zeit, ich war gerade, dann Zimmermann gelernt, dann habe ich mir auf den Weg gemacht, Berufsschullehrer zu werden, dann war ich mit dem Studium fertig. Da hatte ich die Möglichkeit, ein Bauprojekt in Afrika zu leiten. Und das war eine sehr wichtige Zeit für mich. Ich bin damals nach Afrika und ich war erstaunt, wie gut mir diese Zeit dort getan hat. Und ich war erstaunt über diesen Gott, der so grandiose Natur schafft, so tolle Menschen damals. Ich hatte sogar ein paar Träume, konnte man erfüllen. Ich habe nie einen Motorradführerschein gehabt. Ich habe ein Dienstfahrzeug gekriegt, ein Motorrad. Habe dann auch gelernt, oben zu bleiben, dauerhaft. Ist immer witzig, wenn der Weise dort irgendwas macht, dann stehen 30 Afrikaner drumherum und das ist ja peinlich, wenn du nie Motorrad gefahren bist. Aber das habe ich überlebt. Und konnte dann auch mit dem MAF, das ist so ein Missionsflugdienst, ab und zu ein paar Flüge machen. Aber für mich war diese Zeit so eine Zeit, wo ich Gott nochmal ganz anders kennengelernt habe. Einfach viel weiter. Der hat einen viel weiteren Horizont, wie das, was ich vorher über Gott gedacht habe und was in mir so drin war. Ich war dann mit diesem Schulbau ziemlich fertig, bin dann wieder nach Hause. Und dann war wieder diese Frage, und jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wo ist dieser Gott, den ich in Afrika so viel hautnah erlebt habe? Wo ist der jetzt? Das war die Zeit, wo mir ein Programm vom Heli in die Hände fiel. Ich hatte noch Zeit bis ins Referendariat. Und habe gedacht, den Typ, den möchte ich kennenlernen. Also das klingt so exotisch. Freunde von mir haben dort schon Freizeit gemacht. Und dann bin ich da runtergefahren, wollte eine Woche bleiben zum Bauen. Und schon am dritten Tag hat der Heli gefragt, willst du nicht mit? Wir haben da dies und jenes machen wir, Wasserfall abseilen. Er hat gesagt, also wenn wir mal Paraglider gegangen, da würde ich gerne mal mitgehen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und aus dieser Woche wurde 3,5 Wochen sehr wertvolle Zeit in meinem Leben. Und seither bin ich viel beim Heli, auch mit meinen Berufsschülern. Gehen wir um so 4 Tage runter, man hat das volle Programm. Aber seither habe ich mich auch immer wieder mit dieser Frage befasst, wie ist es mit diesem Kick im Leben? Wenn du so rumguckst, glaube ich, dass das irgendwie zum Menschsein dazugehört. Ich glaube sogar, dass es in heutiger Zeit viele Menschen gibt, die total auf den Kick abfahren. Also es gibt dieses Second Life im PC oder in der Internetwelt. Ich kenne mich nicht so aus, aber das habe ich mittlerweile mitgekriegt. Da kannst du komplett neues Leben leben. Da kannst du die wildeste Sache erleben, ohne Konsequenzen, sagen sie. Da kannst du der tolle Megastar sein und die tolle Leute kennenlernen. Und mittlerweile soll es schon über 6 Millionen Menschen sein, die dort ihr zweites Leben leben. Wahrscheinlich ist ihr normales Leben derart ätzend langweilig, dass sie sich das reinziehen müssen, die wildeste und illegale Sache dort zu erleben. Andere, die krallen sich mit 14 die Karre von der Mutter, machen mal so nächtliche Spritztour. Was gerade so in Mode kommt, sind so diese Flatrate-Alk-Aktionen, wo man dann so komamäßig nübersegelt und Glück hat, wenn man da wieder gefunden wird, bevor man wirklich ohne Rückfahrkarte unterwegs ist. Das ist echt krass. Aber anscheinend gehört es irgendwie dazu, dass man diesen Kick sucht. Ich will hier nicht mit moralischen Zeigefinger dastehen oder das schlecht machen. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es sicher in unserem Leben, dass es in uns sowas gibt, dass wir das Abenteuer suchen. Ein Mann, den ich sehr schätze, John Eldridge, vielleicht haben manche von euch schon Bücher von ihm gelesen, der geht so weit, dass er sagt, das gehört zu unserer Schöpfung, das hat Gott in uns hineingelegt, die Sehnsucht nach Romantik, die Sehnsucht nach einem Abenteuer. Noch vor ein paar hundert Jahren war unser Alltagsleben derart Abenteuer, dass du das gar nicht braucht hast, also die Nahrungsbeschaffung allein. Ein Wald gegen den Viech schießen, das vielleicht, wenn es schneller ist wie du. Also ich hatte mal einen Meisterschüler, Zimmerschüler, der hat eine Wildsau angeschossen. Man ging dann in den Wald und wollte sie holen, aber die war nur angeschossen. Die hat hinter dem Busch auf ihn gelauert. Dann hat er mit der Sau gerauft. Und auch oben vor der Brücke, das war so eine Straße, ging vorbei, sind zwei Frauen gestanden, die haben sich halb tot gelacht. Und er hat um sein Leben gekämpft. Also früher, er hat dann gewonnen, ist dann auch relativ bald wieder zum Krankenhaus gekommen. Da war die Nahrungsbeschaffung kick genug, da warst du abends tot müde, da hast du nicht mit reingedacht, Bungee-Jump oder so, das gab es auch noch nicht. Heute leben wir in einer Zeit, das ist alles so instantmäßig, das ist alles so abgesichert, so schön auf bequem. Und heute ist es viel schwieriger, das Leben zu spüren. Ich glaube, dass unser Leben in Gefahr ist, dass wir täglich in einer Gefahr leben und es irgendwie verdrängen, weil wir können ja Airbag im Auto, Sicherheitsgurt, Lebensversicherung, Fahrradhelm auf. Ja, wir können das irgendwie so einrichten, dass wir da denken, das können wir alles draußen lassen. Und ich glaube, eine Sache, warum es die Leute heutzutage auf die Achterbahn treibt und auf die Freefall Tower und zum Bungee-Jumper, um das wieder zu spüren, weil das ist ein Teil vom Leben, wo jeder weiß, der ist da, aber er versucht ihn irgendwo zu verdrängen. Und in diesen Momenten, da leben wir ja genau. Ein falscher Schritt. Also ich würde nie Bungee-Jumper bei dem Gedanken kriegen, ich weiß, nasse Hände. Aber manche machen das. Und vielleicht braucht man dieses Kribbeln, um wieder so Balance im Leben zu bekommen. Die Frage ist natürlich, macht mir das frei? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus der Fliegerei, weil das ist ja, das sieht ja so aus, gell, die große Freiheit. Und das ist es wirklich. Also es ist wirklich ein geniales Gefühl. Vor allem dann, wenn du in ruhiger Thermik aufdrehen kannst und wenn die Thermik ruppig ist, wenn es turbulent ist und der Schirm klappt dauernd ein, dann ist es keine Freiheit, dann ist es Stress. Aber so ruhiger Abendflug, so eine Stunde nochmal hoch und auf. Aber so schön das ist, so wenig glaube ich, dass solche Erlebnisse wirklich frei machen, zwangsläufig frei machen. Im Gegenteil, ich bin sehr viel unterwegs, auch mit Fliegerkameraden, und muss euch sagen, in dieser Szene, dieser Sport, der kann dich ganz schön versklaven. Da hast du den schönsten Thermiktag und du denkst, wow, die waren jetzt alle oben, die sind gelandet, du müsstest eigentlich lauter lächelnde Gesichter sehen. Und dann kommen dir so frustrierte, verbissene Typen entgegen und sagen, Entschuldigung, das darf man nicht sagen, die sagen dir, oh Mist, oh Mist, hey, so ein Mist, ich bin bloß eineinhalb Stunden geflogen und der andere ist nach Ulm geflogen und ich bin abgesoffen und habe jetzt mit dem Taxi zurück. Du denkst, eineinhalb Stunde wird mir von schreiben. Da kann ich lang warten, bis ich hier auf der Schwäbische Alb eineinhalb Stunde fliege. Und du merkst, es ist gar nicht zwangsläufig so, dass der Mensch dadurch befriedigter wird oder happier. Das klingt für mich eher so nach Zwang. Ja, dann kommen sie heim und dann fiebern sie jeden Tag im Internet alle Wetterberichte durch, suchen der Beste. Sagt ja jeder fast was anderes. Und dann warten sie, bis wieder dieser Thermiktag kommt, dieser Hammertag, wo sie wieder 100 Kilometer fliegen können oder so. Und darüber hinaus verlieren sie ihre Freunde, ihre Partner. Und das ist dann keine Freiheit, das ist Zwang. Gerade in dieser Sportart, gerade beim Fliegen, das ist eben das, was mir am nächsten ist, gibt es aber auch Wesentliches zu lernen zum Thema Freiheit. Es war vor etwa 4 Jahren, war ich mit einem Kumpel in Südtirol. Es war im Herbst. Im Herbst gibt es meistens keine gute Thermik mehr. Da muss man schon in die Dolomite, auf die ganz hohe Steilwände. Und habe gesagt, also so ein schöner Gleitflug, das wäre genial. Traumhaftes Wetter, blauer Himmel. Wir haben unsere Rucksäcke, damals hat mein Rucksack 18 Kilo gewogen, haben wir geschultert, sind 1400 Höhenmeter aufgestiegen, auf die spitzige Lohn, in Nähe vom Reschepass. Und immer mit dieser, das war Schlepperei, um die 4 Stunden Aufstieg. Und immer mit diesem Gedanken im Hintergrund, da oben den Schirm hinlegen, 3 Schritte und dann ins Tal segeln. Und kurz unter dem Gipfel, es war so noch bewaldet, da hören wir es plötzlich rauschen. Ich sage zu meinem Kumpel, hey, was rauscht denn da? Es gibt doch keinen Bach hier oben. Und ein paar Meter höher, dann am Gipfel wurde es zur entsetzlichen Gewissheit. Es war Nordwind, wir waren im Lee, in der windabgewandten Seite, wir waren im Windschatten, wir haben das nicht gemerkt. Wir haben die Wetterentwicklung nicht mitgekriegt. Und dieser Nordwind war so stark, dass an den Flug gar nicht zu denken war. Jetzt waren wir da oben gesessen mit unserem fetten Rucksack. Und da packt plötzlich mein Kumpel seinen Schirm aus. Ich denke, der spinnt. Das war einfach zu stark. Und er hat einen kleinen Schirm, einen Essschirm, den haben wir uns zu zweit ausbreitet, den haben wir fast nicht verhebt zu zweit. Ich denke, du willst doch nicht etwas starten, doch. Wahnsinn. Und er ist dann auch gestartet, er ist ein bisschen runtergestiegen ins Lee. Gut, er ist ein sehr erfahrener Flieger, aber das war eigentlich grenzwertig, was er gemacht hat. Er ist dann ins Lee rausgestartet und es ging dann auch, aber das war kein schöner Flug, das war ein Horrortrip und das hat mir mal ärgert, als er gelandet war. Klapper rechts, Klapper links, Turbulenzen. Und auf meinem Abstieg habe ich über vieles nachgedacht. Die hat ja einige Stunden vor mir mit dem Flieg im Kreuz. Auf jeden Fall. Den Schluss, den ich aus solchen Dingen gezogen habe, ist der. Ich war dann happy, dass ich es nicht gemacht habe. Denn ich glaube nicht, der ist frei, der alles tun kann, sondern ich glaube, der ist frei, der loslassen kann. Was mir sehr schwer fällt, was ich sehr mühsam lernen muss. Aber so ähnlich hat es der Paulus mal gesagt. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles nützt mir zum Guten. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles darf mir gefangen nehmen. Beim Gleitschirmfliegen gilt, dieser Sport erzieht dich oder bringt dich um. Man muss sehr oft lernen, Nein zu sagen, auch wenn der Gipfel da ist, auch wenn jetzt ein Flug lockt, aber wenn der Wind nicht passt, ist das eine sehr gefährliche Sache. Viele Dinge, die wir bei Leben extrem mit unseren Teilnehmern tun, hat die Funktion, uns zum Nachdenken anzuregen. Über solche Dinge. Was zu lernen über uns selbst. Uns selbst überhaupt kennenzulernen. Wer kennt sich denn, wenn er an einer 40 Meter hohen Brücke steht und da vorne, und da ist nur dieses Seil, das dann ausläuft. Und sonst unter dir ist nichts. Interessant, ich hatte mal einen Schüler, der ist mit einem Lächeln auf dem Kopf, im Gesicht kopfüber runtergesprungen. Hochkommen, gesagt, gleich nochmal. Ich bin schon x-mal gesprungen, aber ich stehe da jedes Mal mit schlotternden Knie. Dann sage ich, was denkst du? Ich denke an nichts, ich denke bloß an das Seil. Ich denke, das ist ein schönes Bild für Glaube. Was wir gemeinsam erleben dort, ob wir Biwak-Touren machen, das schweißt uns zusammen. Und das, was wir dort lernen, kann sich tiefer einprägen, als ob wir es irgendwo daheim am Schreibtisch aus einem Buch lernen. Jesus hat seine Jünger in einer theologischen Vorlesung im Synagogenseminar mit 3 oder 4 Kernpunkten die wesentliche Grundlage, das Vertrauen in Gottes grenzenlose Möglichkeiten lehren können in unsere ausweglose Situationen. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat seine Jungs ins Boot geschickt und ist mit ihnen ausgefahren. Und das bei zweifelhaftem Wetter. Wer es nachlesen will, Markus 4, 35, 41 ist überschrieben mit die Stillung des Sturms. Und da lesen wir, und es erhob sich ein großer Wirbelwind. Das liest sich so locker, gell? Ein großer Wirbelwind, wenn man daheim sitzt, Chipsdose neben sich, Füße hochgelegt, großer Wirbelwind, schön. Aber wisst ihr, seit ich Gleitschirm fliege, beobachte der Wind. Ich wache morgens auf, der erste Blick ist raus an die Bäume, was macht der Wind? Und ich habe schon ein paar Mal kleine Wirbelwinde erlebt, das sind sogenannte Dust Devils, habt ihr vielleicht schon erlebt, die dann so anfangen und die dann so vorbeizieht und der ganze Dreck aufwirbelt. Ihr kennt die großen Brüder, die dann so Schneise schlagen. Aber selbst diese kleine Wirbelwinde, ich habe gesehen, wir haben Gleitschirme, da liegen die jetzt hochgerissen, wir haben verpackte Gleitschirme, wie Schlafsäcke, die hat es hochgerissen. Und ich war jedes Mal froh, dass ich auf einem sicheren Boden stand. So viel zum Thema Wirbelwind, wenn ihr das mal wieder leset. Aber diese Typen da, diese Burschen, die mit Jesus unterwegs waren, die saßen nicht auf dem sicheren Boden, die saßen in einer Nussschale, weit weg vom Ufer. Und Jesus, der pennt. Und als sie ihn wecket, steht er auf, reibt sich die Augen, sagt Stopp, Sturm. Und plötzlich ist das Ding gegessen und die See ist ruhig. Und dann fragt er sie, wo ihr Vertrauen sei. Also ich glaube, dass jeder Jugendleiter, der so eine Aktion braucht hätte, bei so einem Wetter dann ausfahren, dass der ganz schön eine aufs Dach gekriegt hätte. Wir denken, der Jesus, der war so brav, der ist mit seinen Jungs umeinander und hat ihnen so Sachen erzählt. Nein, der hat die auch in Situationen kommen lassen, die nicht ohne waren. Da ist nochmal was in der Geschichte. Jesus schläft. Ich weiß nicht, ob er uns damit nicht was über Gefahr lehren will. Wir denken da immer, je mehr wir die Gefahr spüren, desto größer ist sie. Je mehr wir eine Gefahr sehen können. Ich habe gestern mit dem Heli die Kletterwand aufgebaut und das ist auf 7,70 Meter, sind wir da rumgeturnt und haben da Folie gegen den Regen umeinander montiert. Schön abschüssig und so aus 7 Meter, ich bin zwar Zimmermann, aber so. Und immer wenn ich runtergucke, habe ich gedacht, und als die Folie drüber war, ging es mir echt gut. Ich habe die Gefahren nicht mehr gesehen. Aber ich wäre genauso abgerutscht und genauso verletzt gewesen wahrscheinlich. Vielleicht will Jesus sagen, schaut, diese Gefahr, in der ihr offensichtlich seid, die empfinde ich nicht als so dramatisch wie die Gefahr, in der du bist, wenn du ohne mich mit deinem Lebensbootle irgendwo umeinander tuckerst. Selbst bei ruhiger See. Also mit Jesus im Boot ist eine völlig andere Situation. Es ist gefährlich, ohne Gott zu leben, weil er der Halt und der Sinn unseres Lebens ist. Wenn wir solche Aktionen machen wie Klettern, Seilschwingen, Flying Fox, da ist die Gefahr natürlich präsent. Und wir machen das deshalb, weil wir solche Denkprozesse in Gang setzen wollen. Dass jemand mal wieder nachdenkt über sein Leben. Wisst ihr, wenn ich meine Schüler manchmal höre, sie sagen, was machst du denn mit 50 oder so? Was, mit 50, da lebe ich nicht mehr. Die denken nicht so weit. Aber wir sollten uns Gedanken machen über das Leben. Und seit ich solche Sportarten auch betreibe, lebe ich auch intensiver, ich lebe bewusster. Es geht auch darum zu erkennen, es geht auch darum, Angst zu überwinden und es geht auch darum zu erkennen, dass es eine Abhängigkeit gibt, die frei macht. Ich will euch das kurz am Beispiel demonstrieren, das ein Bergführerkollege vom Heli mal erzählt hat. Der war schon mal hier vor 10 Jahren, der Hans-Peter Reuer. Der erzählt folgende Geschichte, die mich packt hat. Da war dieser Alkoholiker in seiner Gruppe, die machen ja so außer Abenteuer-Camps in Schladming im Tauernhof. Da war dieser Mann, der hat schön zugehört bei diesen Bibelarbeiten, die so gehört, ja, lass die mal reden, ich höre mir das mal an. Und dann kam er an den Punkt, wo er gesagt hat, du musst dich abhängig machen von Gott. Dann steht dieser Mann auf, mault den Hans-Peter an und sagt, jetzt hör mal gut zu, Junge, ich war so und so viele Jahre in meinem Leben abhängig vom Alkohol. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr bin. Ich kann so leben. Schon seit ein paar Jahren. Und jetzt kommst du daher und sagst, ich soll wieder abhängig werden. Hans-Peter Reuer stand jetzt mal verdutzt da, hat sich dann verkniffen, ihm da theologische Vorlesung zu halten. Andern Tags ging es in den Klettergarten. Es war so 20 Meter Steilwand, glaube ich. Auf jeden Fall höher wie da drüben. Auch leicht überhängend. Da war dieser Mann kurz, bevor er oben war, voll an kleine Griffe gehängt. Und dann beugt sich der Hans-Peter so runter zu ihm und sagt, du, hey, weißt du was, ich habe mir das überlegt mit der Abhängigkeit. Ich finde auch, du hast eigentlich recht. Weißt du was, ich möchte nicht mehr, dass du abhängig bist, ich möchte, dass du frei bist. Packt sein Taschenmesser aus, holt die Klinge raus und es war scharf. Und hält es an das Seil und sagt, pass auf, gleich bist frei. Der Typ hatte seine Lektion gelernt. Okay? Hat es nicht abgeschnitten, sorry. Keine Sorge. Hast du Angst vor Gott? Hast du Angst, dich Gott auszuliefern, weil du denkst, er nützt dich aus? Die Abhängigkeit von diesem Gott, so komisch das klingt, ist wie dieses Kletterseil. Das ist keine Abhängigkeit, die dich einsperrt und in die Enge treibt, sondern es ist eine Abhängigkeit, die Leben und Freiheit bedeutet. Geht es dir manchmal so, dass du denkst, wenn ich wirklich mit Jesus ernst mache, ich weiß ja eigentlich alles, aber wenn ich wirklich dieser letzte Schritt, dieser Gang über das Brückengeländer, dieses Anvertrauen, dieses sich fallen lassen in Gottes Arme, wenn ich da wirklich ernst damit mache, Mann, hey, ich weiß, was muss ich da alles aufgeben? Vielleicht muss ich ganz anders werden, so komisch. Die Woche hat mir ein Schüler gesagt, er war schon mein Eidlinger, ja, das sind sie alle so komisch. Ich denke, keine Ahnung, was für Leute du da kennengelernt hast, ich habe nur nicht komische gesehen. Das ist dieses Bild, das man hat. Wenn wir wirklich Gott dienen, dann müssen wir ganz, ganz eng leben. Ja? Und ich sage dir eins, sei vorsichtig vor Menschen, die das ganz genau sagen können, was du darfst und was du nicht darfst. Es gibt Gebote, es gibt Grenzen. Es gibt diese Grenze Sex vor der Ehe, sagt Gott nein. Aber es gibt so und so viele Dinge. Diebstahl, sagt Gott klar nein, das sind die Gebote. Aber es gibt so und so viele Dinge, wo Menschen Enge gemacht haben, die Gott nicht hat. Sei vorsichtig vor Leuten, die dir über die Bibel genau sagen können, hier und hier und hier. Das ist nicht geistliches Leben, sondern das ist Enge. Und viele haben Angst, ich komme in so Fahrwasser, in so Spuren rein. Gott presst mir eine graue Schachtel. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott uns prüft, was ist uns wirklich wichtig. Es gab eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dieses Fliegen wird zur Sucht. Ich muss einen Gang zurückschalten. Oder es gab auch eine Zeit, wo ich Christ geworden bin, wo es mal gut war, was aufzugeben. Vielleicht gibt es auch alte Freunde, wo ich mal sage, ich brauche mal diesen Abstand, weil die, ja, die zieht mich da irgendwo wieder in so was Altes. Nein. Aber wenn du Gott, wenn du Jesus folgst, du kommst in eine Weite, die ist faszinierend. Denn Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Gott ist ein Gott des Lebens, der Farbe. Schaut euch mal um, der hat keine graue Bäume geschaffen, sondern grüne. Ein blauer Himmel. Gott ist ein Gott, der das Leben liebt und die Vielfalt liebt. Jeder hat ein anderes Gesicht, hätte uns ja auch mit einem Gesicht schaffen können, hätten wir ein Problem weniger. Nein, die Vielfalt. Wird man sich nicht mehr vergleichen mit anderen, gell? Du darfst vor ihm die Frage stellen, was dich begeistert. Weißt du? Und Gott braucht dich überall. Gott braucht uns überall. Von den Sportarten, die es der Haley vorgestellt hat, weiß ich, dass die oft so durchzogen sind von so einem Ego-Trip und so von Individualismus und von Ehrgeiz und von Rücksichtslosigkeit. Das ist manchmal das Credo, das Glaubensbekenntnis in diesen Kreisen. Und genau dort ist so wichtig, dass Leute dort sind, die von dieser Liebe wissen und die, wo da ein anderer Geist spürbar ist. Wisst ihr, wo ich zum Heli gekommen bin, ich war fasziniert von den Leuten um ihn rum, was ich dort erlebt habe an einem anderen Geist, ich kann es nicht anders sagen. Ein Mann, der mit Weltklasse-Bergsteiger auf 8000er steigt und der Spaß hat, mit 8-Jährigen durch einen Wasserfall abzuseilen. Also das habe ich vorher gar nicht zusammengekriegt und das hat mich auch dort gehalten, weil das hat mich überzeugt. Leben extrem ist ein Traum. Ist ein Traum, der entstanden ist im Herzen von einigen Menschen. Gott hat ihnen das ins Herz gelegt. Was ist dein Traum? Wo denkst du, das fasziniert mich? Red mal mit Gott darüber. Was ist dein Plan für mein Leben? Ich möchte schließen mit der Geschichte von Eric Liddell. Die Älteren unter euch kennen diesen Film Chariots of Fire oder Die Stunde des Siegers. Eric Liddell war ein Weltklasse-Läufer, ein Schotte, und hat bei der Olympiade damals Paris schon Medaille gewonnen und er war der große Favorit. Er war Christ und da hat er kein Hehl draus gemacht. Und seine Schwester, die hatte so ein bisschen, wisst ihr, das war so ein bisschen die Frommere von beiden, die hat gedacht, hey Eric, du bist doch auf dem Weg, Missionar zu werden und jetzt laufst du da rum und für irgendwelches Edelmetall, das, wie kriegst du das zusammen? Und die hatte ein bisschen Angst gehabt, dass er in diesem ganzen Ruhm irgendwie untergeht und sein Glaube irgendwie da verwelkt. Und als sie ihm das mal wieder gesagt hat und ihn so auf Gottes Berufung für sein Leben angesprochen hat, sagte er, weißt du, er hat mich auch schnell gemacht. Ich weiß nicht, was Gott dir gegeben hat, was für Gabe. Vielleicht kannst du super genial tanzen oder malen oder Musik machen. Du musst das nicht alles abschneiden. Und du musst es auch nicht irgendwo jetzt ganz fromm einbringen, sondern du darfst Gott fragen, wo willst du mich haben mit meiner Begabung? Wo kann ich leben und dieses Leben aus dir andere vorleben? Und dann war es so, es sollte noch ein entscheidender Lauf kommen beim Eric Liddell, die 400 Meter. Er hatte die Medaille so gut wie sicher. Goldmedaille in der Tasche. Und ausgerechnet diesen Lauf haben sie auf den Sonntag gelegt. Und wisst ihr, damals war das eben so, gerade auch für ihn, völlig undenkbar, am Sonntag Sport zu machen. Und für ihn war klar, am Sonntag, das ist der Tag Gottes, da bin ich in der Kirche und er hat das sogar in so einer kleinen schottischen Kirche da in Paris predigt. Und dieses Häusle, das war brechend voll am Sonntag, weil die Leute haben sich alle in den Kopf gelangt, was macht der Spinner? Der hält die Goldmedaille und geht da in so eine Kirche. Das wollen wir anhören, was der zu sagen hat. Und das war die Gelegenheit vor Journalisten, vor, ich weiß nicht, wie viele Leute ihm dazugehört haben, über Gottes Liebe zu reden. Diese Leute hättet vielleicht nie eine Kirche besucht. Ich gehe mit meiner Schulklasse oft zum Heli. Da machen wir Bigfoot-Touren, fahren wir Steilhänge runter. Wir haben in Schneehöhlen übernachtet. Wir tun Brücke schwingen, Canyoning, Höhletouren machen. Und sie schauen sich diesen Dia-Vortrag an. Hört was vom Heli, wie er zum Glauben kam. Und höre, dass es außer diesem Kick im Leben noch was ganz anderes gibt, was das alles toppt. Das ist nämlich ein Gott, der jeden, der dich, der mich so total liebt, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Individuelles Schaffen hat und möchte, dass wir einen Draht zu ihm haben und möchte, dass wir unser ganzes Potenzial als Menschen ausschöpfen. In dieser Nachfolge von Jesus. Du kannst diesen Gott kennenlernen. Du kannst die Gelegenheit hier nutzen, diese Tage hier nutzen und ihn einfach einladen in dein Leben, in dein Boot und das spannende Abenteuer erleben, was es heißt, mit ihm und für ihn zu leben. Danke. Also wir hättet wohl noch ein bisschen Zeit, wenn ihr noch Fragen habt. Ich hätte auch noch ein kleines Filmle, vielleicht so ganz am Schluss. Wenn es jetzt irgendwie noch Fragen gibt, könnt ihr uns die gern stellen. Der Heli ist da. Ich bin da. Wir haben ein Mikrofon. Die gegangen müssen, sind